Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Wir sind der Meinung, das ist das Einzige, was wir machen. Obwohl es ja eine blödeste Weise ist, mit diesem teuren Körb, also kostet so ein Korb, kostet etwa 300 Franken. Bis der Baum gross ist, kostet uns etwa 1000 Franken. Und wenn er mal gross wäre, wenn er jetzt wieder nutzen würde, immer kein Verdienst, wenn die Nutzung fließt auf und auf, oder ist ja gerne defizitär. Also machen wir dann die Ressourcen ein bisschen verschleudern. Nicht? Aber wir machen es darum, dass wir die wichtigste Baumart bei uns, sagen wir im Urwald, können behalten.
In der Alpenstadt Chur sind ein paar Sachen anders als im Unterland. Die Stadt hat wie andere auch grüne Freiräume, aber auf allen Seiten geht es steil bergauf. Chur liegt auf rund 600 Meter. Der höchste Punkt ist aber der Galanda mit über 2805 Meter. Chur hat darum rundum Schutzwälder und sogar eigene Maiensäße, Alpweide und eine Käserei. Die Alpenstadt leidet genauso wie andere Schweizer Städte unter dem Klimawandel. Er ist für sie vielleicht sogar noch ein bisschen extremer, denn wenn es den Schutzwäldern nicht mehr gut geht, dann geht es der Stadt auch nicht mehr gut. Ich habe in Chur zwei Fachleute getroffen, die sich ums Stadtgrün auf der einen Seite und um die Wälder auf der anderen Seite kümmern. Wir haben gerade Toni Jäger gehört, der Leiter Wald und Alpen von Chur, der darüber erzählt hat, wie er die Weisstanne vor dem Wildverbiss retten will. Und jetzt hören wir dann gerade den Urs Tischhauser, der Leiter der Stadtgärtnerei, der uns das erste Mal erzählt, was alles zum Stadtgrün gehört.
Das ist die ganze Freiraumfläche, die der Stadt gehört, die von der Stadt bewirtschaftet wird. Sind das Kindergärten, Aussenanlagen von Schulhäusern, Spielplätzen, Parkanlagen und dann etwa 8 Friedhöfe mit dem Bestattungswesen. Und dann gibt es sogenanntes Landschaftsgrün. Das ist dann das, wo dann teilweise die Landschaft übergeht und einen Schnittpunkt haben zum Wald und Alpen. Also Feuchtbiotop oder Trockenwiese. Wie zum Beispiel Siedengut oder der Polentenhügel, das sind sogenannte Landschaftsgrün, sagen wir dann.
Kann man sagen, dass es eigentlich bei der Stadt Chur nicht so die typische Angelegenheit hat, sagen wir jetzt wie Basel oder Zürich, sondern dass es dort relativ schnell in die Natur geht?
Ich glaube, noch ist es so, dass man nicht unmittelbar, also gewisse Gemeinden sind wie eingemeindet, also eben Haldenstein, wo man hätte können sagen, wo fast am nächsten ist in dem Sinn. Gegen Ems oder gegen Schamfix zu oder gegen Trimis zu, dort hat es schon noch Landwirtschaftsland zwischen. Da kann man schon sagen, es wächst nicht wie zusammen momentan.
Und speziell ist auch, dass es eigentlich relativ bald einmal raufgeht, oder? Also, dass es rundum Berge gibt und jetzt mal, wenn man es vom klimatechnisch anschaut, eine klassische Hitzeinsel ist.
Ja, Chur ist in dem Sinn, also wäre wahrscheinlich übertrieben gesagt, es ist einfach klimatische Hitzeinsel, weil wir durch den Faktor Föhn haben hier. Das macht einen sehr grossen Teil aus. Aber von der Größe her ist es ja doch noch recht durchgrünt. Es ist ja nicht so, dass wir eine riesige Stadt haben, die kein Grün hat. Also ich denke, es ist weniger Hitzeinsel, sondern es ist mehr klimatisch bedingt, dass es wärmer und vor allem trockener ist wieder an einem anderen Ort in der Schweiz. Das merkt man immer wieder. Mit dem Wind zusammen auch austrocknet relativ stark.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das auch, können wir sicher später noch oft sogar für Bäume ein grosses Problem. Es ist eigentlich, Wärme ist das eine, aber wirklich Trockenheit ist ein grosses Problem. Ist denn die wirklich stärker da, sagen wir mal, da in dieser Alpenstadt, als sagen wir mal im Unterland?
Schaffhausen ist wahrscheinlich, aber die haben vielleicht nicht so viel Wind, also anderen Wind, nicht so warmen Wind. Aber so gegensätzlich zu diesen Städten ist fast vergleichbar wie im Wallis, wo es auch sehr trocken ist. Oder? Also das merkt man schon, es ist fast inner alpin. Mit den 700 bis 800 mm pro Jahr bleibt dann nicht mehr so viel übrig. Bäume, also das merkt man an den Baumarten auch teilweise bei uns.
Haben Sie das Gefühl, ein Chur oder eine Churin hat jetzt eher das Gefühl, weil es rundherum genügend Grün hat, müssen sie in der Stadt ihnen nicht so viel haben? Oder ist es umgekehrt so, dass sie finden, nein, die Stadt wird ja alles viel verhäuselter und kleiner, bis zunehmend einfach irgendwie auch Industrie braucht Raum, Siedlungen brauchen Raum. Wie fühlt man sich in Chur? Hat man das Gefühl, da kommt einem die Natur auch langsam abhanden?
Also ich behaupte jetzt mal, für die meisten ist der Leidensdruck noch zu klein. Also man hat da noch nicht von einer Versiedlung. Also man hat das wohl auch. Also im Gegensatz, eben in diesen paar Jahren haben wir das schon gemerkt, es ist ja recht grösser geworden und auch verdichtet das Bauen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, der Leidensdruck ist da wirklich noch kleiner, weil man hat die 10 Minuten, ist man dort im Wald, ist man da im Wald oder am Rhein und jetzt ist man in der Natur raus, sage ich jetzt einmal. Also das ist wirklich viel länger als 10 Minuten hat man im Stadtgebiet aktuell nie, bis man in der Natur raus ist. Das merkt man, glaube ich, schon ein bisschen in der Einstellung der Leute an, dass es noch nicht so wahnsinnigen Druck gibt, dass man da muss, weiss ich was, begrünen und alles, ja, die Sachen, die wahrscheinlich auch längerfristig notwendig sind.
Der Toni Jäger ist auf dem Land aufgewachsen und wohnt heute in der Stadt. Wie viele Churer ist er auch in seiner Freizeit in den Bergen und Wäldern unterwegs. Er erklärt, warum für ihn die Wälder so speziell sind.
Für einen Normalbürger ist Wald Wald. Irgendwann hat es gesehen, und bei uns hast du immer auch eine Aussicht auf die andere Talseite. Wenn du so ein Einschnitt ist, du hast immer wieder einen Blick gegenauf. Also du siehst gerade im Berg, also das Spektrum ist einfach grösser. Wenn du als Fuß unterwegs bist, dann laufst du auf, weißt du ja mit der Bahn auf dem Löschel fahren, von der Stadt weg. Wenn du als Fuß unterwegs bist, hast du innerhalb einer Stunde, laufst du von der Agglomeration bis ins Berggebiet, also nach höhenmässig bist du auf 1200 Meter oder 1300 Meter. Wenn man vorher antönt, wegen dem Wind, man schon sagen, eben das, dass Chur aus der Kessel ist, ist es Töchner. Wir haben in den Bergflanke viel mehr Niederschlag als so. Also wir haben dann auch von da aus im Rufi schauen, da unter der Höhe immer doppelt so viel Niederschlag wie da. Und das Windsystem müssen wir noch ergänzen. Wir haben den Föhn, der sehr warm ist. Und wenn wir keinen Föhn haben, haben wir ein Berg-Talwindsystem, wo man in den Bergen hat, wo man in Luzern weniger oder in Solothurn nicht hat. Also bei uns kommt der Morgen kommt die Luft von oben ab und unten oder von unten rauf. So schön dass das ist einfach, macht trocken die Luft noch mehr aus. Oder? Selbst wenn es einmal Nebel hat oder regnerisch Wetter wäre, kommt bei uns irgendwann taucht der Wind auf. Also wenn es jetzt eine höhere Sonne anscheint, zieht das noch. Funktioniert das Saalwindsystem und dann trocken das umso schneller aus.
Wenn wir das jetzt noch mal ganz kurz zuerst spiegeln an der Stadt, was sind denn die grössten Probleme, die durch das entstehen, oder? Es drückt nicht, der Wind, der eigentlich Trockenheit bringt, die Höhenlage, die sehr wahrscheinlich noch etwas ausmacht, für die Wärme, der Kessel, in dem man doch auch drinnen ist. Was macht das jetzt für die Stadtnatur genau aus? Also was müssen Sie machen? Was haben Sie für Herausforderungen, mit denen Sie immer umgehen?
Also ich glaube nicht, dass wir nur Herausforderungen haben. Also die mit den Strassenbäumen, wir reden effektiv von den Bäumen entlang der Strasse. Das ist nicht nur bei uns ein Problem, es ist auch in der ganzen Schweiz ein Problem, es sind Extremstandorte. Eben, das ist einerseits mit dem Streusalz, mit der Trockenheit, mit dem Wind, in den Häuserschluchten und so weiter. Dort ist sicher die Herausforderung, dass man überhaupt Baumarten findet, die nachher schlussendlich längerfristig können bestehen. Und da muss man, ich habe die Ökotypen noch nicht gefunden, die Einheimischen, die überall wachsen würden. Aber teilweise muss man halt auf ein bisschen auswärtige oder südländische Arten ausweichen. Und das wird aber auch generell bei allen Pflanzenarten so sein, dass es auch irgendwann immer längerfristig einen Wechsel wird geben von der Pflanzenart. Das erwähnen wir nicht. Das ist wie für die Nachtreiszeit. Sind die einzigen, die immer sind eingewandert, sei es vom Süden her oder irgendwo von einem. Es wird auch in den Siedlungen so gehen. Vielleicht ein bisschen schneller mit der menschlichen Unterstützung. Früher oder später passiert der Wandel, das bin ich überzeugt.
Sie da willst du ein bisschen ausprobieren, einmal eine Baumart ausprobieren, die Sie noch nicht gut kennen, wo Sie schauen, wie reagiert die jetzt zum Beispiel auf
die Wand? Ja, das haben wir schon lange.
Wir sind zugebunden, sie sind angefangen mit Götterbäumpflanzen, die sind sehr robust. Trockenheitsresistent, salzresistent, aber wir haben es normal gekriegt. Das haben sie mir nicht wollen. Also explizit nicht wollen. Und indem wir massiv bekämpft, wenn wir dann auch eine Aktion gestartet. Also haben wir eine Aktion gestartet. Wir haben verlangt, dass sie möchten. Auf Stadtgebiete geht der Bäume wieder weg. Immer. Wir haben einen schnelleren Weg gefunden. Wir haben nicht gewusst, dass die so invasiv werden und im Wald sich auch vermehren. Und wir haben es im Wald, immer im Griff, im Rücken, immer noch keine. Und private, die da hin, das ist ja lange, haben wir das Dörfer gepflanzt, haben wir es gepflanzt. Das ist eigentlich heute noch. Aber wir haben eine Aktion gestartet, die Leute aufmerksam gemacht und gesagt, wir tun es zum Halbpreis weg. Weil wir auf den Samen nicht wollen. Oder die Götterbäume haben wir schon lange abgelehnt, die Götterbäume sind 80-jährig, die man hier hat, als Kur. Aber sie haben sich nicht versammelt im Wald. Oder? Und das ist nicht die Klimaerwärmung, die jetzt eine Rolle spielt, jetzt fangen sich die an verwildern im Wald. Und im Wald werden wir es nicht. Während es muss, irgendwann werden wir es haben. Wir können es noch eindämmen. Momentan gewinnen wir den Kampf noch. Mit dem Essigbaum allem, so viele Leute nicht mehr, den können wir nur noch einschränken. Aber es ist eine Einschränkung. Und Hanke, wissen wir aber, dass wir mit der, also der Klimaerwärmung, wo eben der Bäume Stress, wie Urs gesagt hat, die Bäume sind schon gestresst in diesem Ort, also im Stadtgebiet. Auch Umwelteinflüsse, inklusive wenig Wurzelraum, weniger Wasser, wärmere Temperaturen, das müssen wir nicht lügen, das ist so. Und die wärmeren Temperaturen werden für die Bäume weniger Stress sein als wenig Wasser. Also 2018 hat es eigentlich ganz oben nicht geregnet. Also ganze Vegetationszeit ohne Regen. So gesehen muss man sagen, geht zum Wald, dann haben wir gut. Dort haben wir den Vorteil von den steilen Bergflanken. Wir sind schnell unter der nächsten Zone. Das müsste jetzt einfach so passieren, dass wenn die Tiefenlagen, wo dann die Baumarten ausfallen, die wir jetzt haben, dann wird der, der dort ist, wird sich gegen rauf zügeln, wird gegen rauf gehen, dann geht der Wald dran, geht auch weiter rauf. Und unten müssen wir einfach Pflanzen herbringen, die noch können überleben können.
Darf ich ein paar Sachen auseinandernehmen? Ich habe das Gefühl, Sie haben gerade zwei oder drei ganz wichtige Sachen gesagt. Und noch ganz kurz vielleicht zu den Stadtbäumen. Dort hat man noch eher unter Kontrolle, oder? Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, ein Fremdling hier wächst, dann kann man den eh besser kontrollieren, als wenn er in den Wald gegangen ist und in Anführungszeichen dann dort einfach die Zomen und so weiter verbreitet werden. Und das Zweite, was ich jetzt gehört habe von Ihnen, ist, die sollen nicht in den Wald, weil sie eben invasiv sind, das heisst, sie verbreiten sich übermäßig, verdrängen dann auch, kann man so sagen, die traditionellen Baumarten. Und dann haben sie nochmal etwas gesagt, dass eigentlich die Waldgrenzen aufzügeln. Und heisst das, dass dann die traditionellen Bäume, sagen wir, die Tannen, gehen dann die offen, sozusagen, die jüngeren Generationen tun sich oben ansiedeln. Das wäre ja dann gut, oder? Dann hat man dann dort oben wieder eine Zeit lang auf jeden Fall eine gute und starke Population von traditionellen Baum in der Schweiz. Haben Sie das richtig verstanden?
Ja, eigentlich schon, jetzt einfach nicht mehr am gleichen Ort. Also der sagen wir es einfach mal, 1000 Meter über Meer, Schadnordhängen ist heute, für uns ist das ein Tannenbuchenwald. Und der Tannenbuchenwald wird dann vermutlich nachher wird die, wie es jetzt geht, eher von bis auf 1500 Meter aufgehen, bis auf 1200 Meter. Und Fichte wird dann noch weiter rauf sich verzichern. Gut, die einen, was nicht gut ist, ist das Tempo. Oder? Wir können, der Baum ist einfach mal 150-jährig, bis er ausgewachsen ist, oder er hat 70-80 bis er Schutzfunktion übernimmt. Und wenn er schnell ausfällt, dann bringen wir den Wald nicht so schnell auf. Wir können einfach sagen, jetzt Pflanzen, zügeln wir den auf, also wenn den Möbelwagen packen und rauffahren. Das geht einfach sehr langsam. Nicht? Und je länger das Ganze vor sich geht, je besser wird sich die Natur regenerieren. Die Natur findet immer einen Weg. Ob es nicht überfließen aufgeht, ist eine andere Frage.
Und aber noch eine Schutzfunktion?
Genau, nicht, wo er ausfällt. Und das ist der Vorteil ein bisschen von dem steilen Hang. Im Gegensatz im Flachland, wo man heute natürlich, nur dort ist wieder andererseits die Schutzfunktion mit so grossem Wald. Oder? Im Flachland haben wir natürlich zum Teil auch bewusst, auch unsere Wälder sind alle natürlich, die haben immer wissen, der Mensch hat die mitgepflegt, man hat ja anpflanzen, nur Naturschwimmung geschafft. Und es ist ein Kulturland, oder Wald, selten ein Naturwald, richtig gibt es ja praktisch. Der Vorteil für uns ist die Zone, wo die effektiv, wo es zu warm ist, von der einen Baumart, der Baum flüchtet einfach gegen auf. Im Flachland kann er nicht mehr fliehen. Nicht?
Was ich mal gehört habe, von Herrn Trub übrigens, von einem Kollegen von Ihnen ist, im Kanton Basel-Stadt, ist, dass man Baumsorten aus der gleichen Sorte nimmt, also Eichen, aber aus dem Süden, oder andere Buchen aus vielleicht Polen, und die vielleicht dann ein bisschen stressresistenter sind. Also so hat er mir erzählt, tut er gewisse Experimente machen. Sie haben so eine kleine, schöne Baumschule gerade in Dornachus und Allersheim. Dort können sie die schon mal anzüchten, um zu schauen, dass sie dann nachher auch in die Stadt reinzüchten. Und also dort geht es wirklich um Stress. Bei ihnen geht es um Schutz, oder? Also Stressresistenz und bei ihnen, also Hitze, Stressresistenz und bei ihnen natürlich auch Hitze, Stressresistent, aber sie müssen eben noch eine Funktion erfüllen. Also wie gehen sie um? Tun sie experimentieren? Tun sie gewisse Bäume ausprobieren? dafür hat man ja eigentlich fast keine Zeit, oder? Weil das geht
das Problem, wenn das ist das Untersagen, man hat die Zeit nicht. Man macht ja Müsse, weil man Bäume man anpflanzen, in Meierfeld ist so eine Kultur gemacht, man hat dort Bäume anpflanzen und dort sind eben quasi sehr gewählte really Sorten, die in 80, 100 Jahren am besten auf die Töchen reagieren. Das ist spät. Dann wird der Samen geholt, bis er wieder gross ist, also bis ein Baum eine Schutzfunktion übernimmt. Ein normaler Baum geht es 50 bis 70 Jahre, also bis 130 Jahre können wir nicht warten, das Klimaerwärmen geht schneller. Dort haben wir fast keine Chance. Das schon, wir können Douglas, ja. Douglas ist eigentlich auch ein Neophyt, importiert von Amerika. Funktioniert bei uns sehr gut, ist sehr trockenheitsresistent. Wäre auch interessant, waldwirtschaftlich, also vom Nutzwert her, aber sehr, sehr wildanfällig. Also wir bringen Douglas nicht auf, natürlich, die wird das Wild abfressen. Und die müssen abfressen, Schellens. Das gleiche mit der Wiese dann. Also das ist bei uns ein riesen Störfaktor, die Wildproblematik zu ganz anderen Problematik her. Denn hier gibt es auch Baumarten, weil auch Baumarten wie Ahorn oder vor allem Ahorn, Kriese, Ulmer, wo eigentlich Ulmer, was so schon abstirbt, kann man auch vergessen. Linden, die eigentlich noch resistent wäre, aber die bringen, können wir fast nicht verdüngen wegen Wildeinfluss. Und uns, die momentane Strategie, immer, für mich ist es effektiv so, der Altwald ist weniger resistent als der Junge, das heisst, es ist schneller in der Gefährdung oder nicht so widerstandsfähig. Also wir werden nicht mehr, momentan setzen wir den Hebel an, dass wir möglichst viele Waldparzellen, wo wir denken, die könnte man auch noch warten, das ist, gibt ja nur Aufwand, Wartenverjüngung, dass wir relativ früh reingehen, früher verjüngen zum jungen Bäumen herbringen, auch wenn sie die gleichen Baumarten sind, aber sie verlieren natürlich dumme Bedingungen besser. Die Verjüngung, der Umsetzpunkt von der Waldgeneration, wo vielleicht früher noch 200 Jahre war, der setzen wir oben ab. Also man tut vielleicht mit 100, 150 Jahren schon relativ stark Verjüngung setzen, dass die Bäume nicht so alt werden.
Wir können nicht einen Jungbaum an der Strasse, also Jungbaum ist schon in gewissem Maß, aber keine natürliche Verjüngung, eine Planung von der Strasse lassen, dass man sieht, welche kommen überhaupt unter besseren Bedingungen. Also wir wollen mehr oder weniger, ich sage es mal, einen fertigen Baum pflanzen, der eine gewisse Höhe hat. Und das geht dann über Jahre, bis wir die Züchtungen hätten. Und darum weichen wir jetzt in dem Fall mehr halt auf Arten aus, die halt vielleicht vom Süden kommen. Da müssen wir uns aber vielleicht an der Nase nehmen. Eine Zeit lang halt dann, weiss ich noch, von China, von Asien, von Amerika, Artikel, wo wir es vielleicht lokaler schauen. Also das Mittelmeerraum, wo dann halt vielleicht früher nicht ganz frostresistent gewesen sind oder frostgefördert gewesen sind. Und ich glaube, dort müssen wir ein Augenmerk darauf legen, dass wir auf sättige Arten ausweichen. Eben sei es eine Zerreiche, eine Steineiche, die nicht weiter wegkommen. Also es ist ein Tessin hinter ein bisschen unten, dann kommen die natürlicherweise vor. Also die Dinge müssen wir gehen. Und jetzt möchte ich ein bisschen widersprechen. Eben, da sehen wir jetzt mit dem, du sagst, Wärme macht nicht viel aus, aber genau diese Wärme macht natürlich etwas aus. Wenn wir einen späteren Frostzeitpunkt haben, den wir im 2018 ja nicht hatten, ein Extremsprotenfrist, und dann gibt es Schnee auf Eichlapp, die Blätter sind nicht dran, dann verjagt es die Bäume. Also sie reißt die Äste oben runter, oder? Und das haben wir ja auch so lernen. Jetzt müssen wir irgendwo einen Mittelweg finden, wo einerseits Blätter gleich noch runterfallen, wenn es auch nicht so extremer Frost ist, dass wenn nicht der Schnee kommt, dass nicht alles zusammenreißt. Also das ist, das Spannungsfeld wird schon noch ein bisschen grösser. Wenn es Vegetation ist, wenn es Schnee und Dings hat, dann macht die Temperatur nichts, wenn der Baum genug Wasser hat. Das ist es, da gebe ich dir recht. Eben, ist auch dann, wenn die Blätter okay, wenn sie sich dann noch länger dran hat im Gegenwinter, rein, dann kommt das andere wieder. Oder wenn der Schnee kommt, wenn er nicht so kommt. Also das,
wir hatten so eine Situation Anfang April jetzt in Bern. Da hat es ja mal einen Tag oder anderthalb einfach nur geschneit, oder? Das ist nachher fast wie ein Brett gelegen über unseren Büschen, die wir haben bei uns im Garten. Und wir haben eine Sternmagnolie. Ich bin die nachher geschüttelt, oder? Ich fand, das geht nicht, das bricht mir ja das Zeug ab. Also, ich bin sie wirklich geschüttelt, ich fand, ich kann da nicht zuschauen. Also das Wärme ist eins, oder? Aber eben plötzlich eine Schneelast, dann ist nochmal ganz ein anderes Bier. Und wenn man, wie Sie sagen, dann plötzlich einen südlichen Baum hat, der von dem man nicht sehr viel versteht, sozusagen genetisch nicht viel versteht, dann hat man auf der anderen Seite wieder ein Problem. Also es ist eine sehr knifflige Situation.
Das ist wieder das Problem von der Klimawärmung, wenn ich schon wärme. Und gerade die frühen Niederschläge, also es kann trotzdem Klimawärmung, kann es sehr früh mal Schnee bis runter gehen, also wieder das Wetterphänomen, also mit den Intensivniederschlägen. Was vielleicht vorher hätte nach einem Tag gehört regnen und heute regnet es zwei Tage Schnee jetzt eben schon, oder? Und bis ganz an. Also fast extremer als vorher und dasselbe ist im Frühling spät. Und das Problem ist, eher wie wir auch im Wald, wo wir auch probieren, mit anderen Baumarten zu arbeiten. Eben als Beispiel Eichen, wo man nicht gerne hat, man weiss, die ist resistent, auch gegen die Wärme, gegen die Röchne. Und gerade die Eichen, die Blätter lassen sie nicht gehen, die jungen Eichen. Und dann drückt es uns im Herbst beim ersten frühen Schnee im Oktober in den vollen in den Blättern drückt sie noch rum. Oder? Früher war es ja pur, irgendwo 13-14% Laubwald, alles andere Nadelholz. Und vor allem Fichte und Tanne. Und heute im Jungwald immer heute schon über 50% Laubholz, also mehr als die Hälfte. Das ist schon klar, die Stammzahlen sind natürlich im Jungwald eh grösser.
Ich glaube, was verrückt ist, auch bei einem Baum, oder, wo eigentlich älter wird als wir werden, oder? Das ist doppelt ist wirklich, also ist die permanente Wechsel, wo wir als Menschen auch irgendwie noch können, mental zumindest nachvollziehen, okay, wir haben jetzt alle Arten von Sachen, die wir jetzt noch nicht gewusst haben, dass sie gibt, aber jetzt passieren sie und das müssen wir uns darauf einstellen. Sie können sich nicht darauf einstellen, wegen ihrem Lebensalter, oder? Also, von dem her haben sie wie keine Chance, den Wandel mitzumachen. Und das gilt übrigens auch für andere, natürlich ja, ja. Auch für Tierarten, die keine Chance haben, einen gewissen Wandel mitzumachen, weil das genetisch gar nicht dazu kommen, sich zu ändern. Oder früher haben sie Jahrhunderte gehabt, um sich genetisch anzupassen. Das ist jetzt einfach gut, aber plötzlich nicht mehr.
Das ist das Zeitfenster. Ja. Klimaänderung haben wir immer gehabt, auf und ab. Aber das ist immer alles viel längsamer gegangen als heute. Mhm. Wenn es schnell gegangen ist, wissen wir noch nicht genau. Ich meine, ja, was sagt sie mir von dem? Dann hat sie auch, sagen wir, Steinzeit, Dinosaurier, das ist ja schnell gegangen, oder? Das ganze Ding ausgestorben, nicht? Und dann ist ja, ich weiß nicht, viel kaputt. Und momentan geht es eben schnell, der Klimawandel geht sehr schnell, und darum geht auch viel kaputt.
Mhm. Wir überschauen das gar nicht als einzelne Menschen, oder? Was jetzt gerade passiert, die Beschleunigung. Und also ich denke auch, dass es dramatisch ist, im Sinn von, man muss bei Abschieden auch von gewissen Sachen, wie der Wald früher gesehen ist oder an gewissen Stellen gesehen ist, wie gewisse Tierarten, die es gegeben hat, gewisse Pflanzen, die ich zum Beispiel auch nicht mehr gesehen habe, die ich als Kind noch gesehen habe, bei mir in der Umgebung. Es gibt so auch eine gewisse Traurigkeit, die dann eigentlich entsteht da dabei. Oder? Es gibt so Leute, die einfach sagen, die Städte müssen wirklich in ein Reservat werden. Oder?
Das ist schon so, dass für gewisse Arten wohl funktioniert, aber die sogenannten Wanderkorridor fehlen dann häufig auch. Also der genetische Austausch untereinander bei diesen Inseln, das ist dann nicht unproblematisch. Also Insekten, die dann teilweise nicht einmal auf den Belag können, wenn sie etwas wechseln und vorher dann überfahren werden oder eingehen. So einfach ist denn das auch nicht, dass man da als Stadt ein Reservat macht, wo nachher auch lebensfähig ist, längerfristig und vor allem sich genetisch weiterentwickelt. Da habe ich meine Zweifel, meine persönlichen. Das ist ja erwiesen, dass die Biodiversität in der Stadt grundsätzlich grösser ist, weil er heute im intensiven Landwirtschaft. Das ist ja so, Punkt, fertig. Aber es hat verschiedene Gründe, es hat verschiedene Lebensräume. Sie haben den Bahndamm, wo verschiedene Arten Dinge wachsen. Sie haben den Strassenrand, wo etwas anderes wächst. Sie haben den Hausgarten, wo etwas wächst. Das ist aber, ich sage es mal, das ist die Bewirtschaftung von diesen verschiedenen Menschen, oder was auch nicht bewirtschaften.
Es hat aber auch, ich habe noch mal ein Interview gemacht mit einer Person, die Better Gardens, hat das glaube ich geheißen, das ist ein Projekt von Messenef, da hat man so untersucht, wie tun eigentlich Leute Gärtnern, oder? Und da hat man gesehen, es gibt einen Generationenwechsel, oder es hat Versorgungsgärtner gegeben, das ist mit Generation von meiner Mutter, meine Mutter ist eine Top-Schrebergärtnerin vom Besten, oder? Aber sie ist noch so um einen Landwirtschaftsbetrieb gekommen, und dann hat auch ihre Tomaten und so weiter auch wirklich auch, hat sie auch alle bekommen. Oder? Aber das Familienversorgen mit den Tomaten, das ist alles wie unwichtig, wird alles wie unwichtig bei einer neueren Generation von Gärtnern, die denken, ich will einen biodiversen Garten, weil ich in dem einen Top ich ernte, ist mir das gleich, ich dünge nicht, ich brauche, man nimmt womöglich keine Pestizide, vielleicht zwei Schneckenkörner, aber man fängt an, eigentlich wie auch eine andere Art von Grundhaltung gegenüber vom Gärtner zu haben. Und dann entsteht plötzlich Biodiversität in diesen Schrebergärten, oder? Und vielleicht sogar neue Sachen auf dem Balkon, wo man bis jetzt gar noch nicht so gedacht hat, dass man den Balkon vielleicht auch noch könnte nutzen könnte. Als eine Fläche oder so, um irgendwie Gemüse zu züchten, damit wir nicht nur Geranien sind. Es gibt, sagen wir mal, eine Bewegung in die Richtung, oder? Bei Leuten, die bereit sind, für die Biodiversität in der Stadt auch etwas zu machen.
Gut, das ist eben das, was dann erstaunt, oder? Die grössten Häuser und schönsten Villen haben, die haben die traurigsten Gärten. Eben, sei es Schotterwüsten oder einen extremen grünen Rasen, eben möglichst wenig Unterhalt. Das ist sein. Aber im Prinzip kann man ja bei einem diversen Garten hat man ja, könnte man es so machen, dass man nicht so wahnsinnig viel Unterhalt hat. Dort ist einfach wirklich vor, dass dann halt gewisse Pflanzen vielleicht dann wieder als Hotspot sind für Neophyten, die wir jetzt noch nicht wissen. Also gibt es in den Alpen, sind es Lupinen gewesen, die man vielleicht hatte, in den Alpen, also in den Gärten, die man angepflanzt hat, wo dann halt in die Landschaft rausgehen und dann halt auch so invasive Neophyten werden. Also hast du immer wieder das andere, die andere vor. Oder die Strassenränder, die wir hier haben, wo vielleicht jetzt mal noch in einer Zaun ist oder so und man nicht kann dann mehr, dass dann halt dort eine schmalblättige Greisenfrucht wächst, südafrikanische, wo auch eine intensive Neophyte ist. Also dann hat wieder dann Restflächen. Ja. Und die werden eben schnell besiedelt, wie du sagst, auch im Wald, wo natürlich, wenn du eine offene Stelle hast, dann kommt etwas. Meistens nicht da, wo man will. Das ist schade, oder?
Es hat mich fasziniert, dass es auf Kuhroboden noch relativ viel Landwirtschaft gibt. Ich habe gehört, dass es dort noch rund 1'000 Stück Vieh gibt. Das ist nicht wenig. Und dann gibt es noch die Meiersäs und die Alpeide, wie ich vorher schon gesagt habe. Mir hat Wunder genommen, ob die Kuro auf diese Art noch mehr Bezug zu ihren Lebensmitteln haben, zumindest zu ihren Milchprodukten, die gerade in der Nähe produziert werden.
Der Churer Schüler weiss, dass Körner nicht weiss violett sind, oder also nicht Milchkühe sind. Wenn du, aber in der Stadt selber siehst du es nicht mehr. Das sind die Bauernbetriebe am Rand. Das sind Grossbetriebe, die noch sind. Die Kuh selber hat viel Meiersäs und Alpen. Das ist mal eben einzigartig in der Stadt. Die Alpen sind aber in der Rosen weit weg. Und das ist natürlich auch ein Nahrungsgebiet für Chur. Also, das machen wir schon, da müssen wir immer auch darauf hinweisen. Aber ob das jetzt der Schüler in Chur anders beeinflusst, das Zürich, glaube ich nicht. Das ist, glaube ich nicht. Wenn der Bezug selber hat er keine. Und ist er gut, jeder Schüler geht bei uns in das Meises fährt. Und dort muss er wirklich, Dörfer muss er, ja, solange es die Schule geht, muss man einem Jahr auf das Meises rauflaufen. Es war immer von anders. Und die Kleinen haben immer Freude an Tieren und Kühen. Die Größe ist nicht das Interesse ab. Und dasselbe ist eben auch im Wald. Das merkst du, wenn du Leute oder Kinder im Wald hast. Die Kleinen sind mehr ist der Spieltrieb und das Interesse ist sehr gross.
Also es ist ein Pfad, ein
Meiersäspfad. Meiersäs ist einfach, wir sind einfach die
Meiersäs. Einmal geht man rauf, ja. Eine.
Nein, jede. Alle Schüler, wie viele Schüler sind 3'000 Schüler gut, mehr jetzt, die gehen auf das Meiersäs. Immer am gleichen Tag, das ist eine Tradition. Die letzten zwei Jahre hat er gelitten, Corona, vor zwei Jahren ist es gerne stattgefunden. Fähre haben wir eine andere Lösung gemacht, haben ihn gut gefunden, wir hätten gleich gehen können. Und sonst gehen sie einfach an dem Schultag, an dem Tag, es gibt so eine Kommission, da bin ich jetzt gerade dabei, wenn das uns betrifft. Sie laufen auf unseren Waldweg, wir müssen los den Waldweg in Stand stellen. Die erste Klasse geht auf den Mittenberger, die zweite, die anderen gehen in eine andere Meiersäs. Als Schüler gehst du zuerst dort her, also fast alle Meiersäs suchst du einmal. Das finde ich noch gut. Und eine Weile bei der Größe haben wir das Gefühl, mal die Gurte, das war, dann keine Lust mehr in dem. Aber die ältere Generation, die es mitgemacht hat, die lebt von das, die stehen auch alle morgen dort. Und ich habe das Gefühl, auch die jetzt sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß, dass die vielleicht auch in 30 Jahren sind, auch gleich weiter und sagen, ja, ist doch noch schön gewesen. Oder? Die Stadt investiert viel Geld in den Meiersäs, die sollen so bleiben. Also das ist ein Aufgabenfeld von mir, wo wir betreuen, also von allen Alpen. Da die Infrastruktur unterhalten, dass die Kühe rauf können. Wenn die Kühe mal nicht mehr da sind, würden sie sofort einwachsen. Das ist halt schade. Verwaltet die auch. Und wir haben so gerne eine eigene Sennerei dorthin, also Käserei. Es sind 400 Milchkühe, die dort von Churbauern auf vier Alpen, wo Milch zentral an einem Ort verarbeitet wird. Und so sehr wertvoller Produkt. Also Käse ist fast, wir können doppelt so viel Käse verkaufen momentan, wenn wir haben. Und das ist schon, das finde ich, gute Wertschöpfung, gesunde Wertschöpfung. Und die, die es wollen und das bezeugen, die werden das auch schätzen. Einfach, das ist immer nur ein Teil von den Leuten.
Meine, wir haben ja die Grünflächen, sei es also geworden, wie sie nicht turnen, wie sie in der Stadt haben, wo Wolf auf sehr viele Jugendliche genutzt sind, sei es für Schwul, Fußball oder am Wochenende zum. Jetzt fängt die Temperatur wieder an, man hält sich auf, man trifft sich dort. Aber dort bin ich jetzt schon ein bisschen resigniert. Man redet immer von der Schule, in der Schule nicht, vom Littering, vom Abfall nicht fortwerfen. Aber genau dort liegt halt unsere Mitarbeiter, die nehmen jedes Wochenende, jeden freien Morgen, also nach einem Abend, Material zusammen. Da hat es keine Verbesserung gegeben, in keiner Art und Weise. Also wir haben immer je länger mehr Abfall, wo man liegt und zusammengelesen muss werden von dieser Jugend, die eigentlich einen besseren Zugang sollte haben oder bildungsmässig so weit umwelttechnisch ja vorgeschrieben werden. Aber da ist kein Nutzen. Das sehen wir auch dort. Also hat sich nichts weiterentwickelt, dass man weniger Abfall hat.
Ab und zu an dem Morgen in Chur höre ich ein bisschen den Frust von meinen beiden Interviewpartnern raus. Die Ansprüche von der Gesellschaft sind gross, aber die Ressourcen für das Management von Stadtgrün oder der Wälder sind nicht grösser geworden. Doch gehen wir nochmal zurück zum Wald. Die richtigen Baumarten für den Klimawandel zu finden, ist ein Problem. Der Wildverbiss ist ein anderes. Denn der bewirkt, dass die jungen Bäume nicht richtig nachwachsen können.
Also wir haben viel Wild im Wald. Vor allem, wenn wir aufschauen, da haben wir viel Gamswild, also an der Stadt. Letztes Woche habe ich nicht einmal 50 Meter von der Stadtstraße auf meinen Maisboden hinter ihm. Das ist ein Meter ab der Stadt, 620 Höhenmeter. Ich habe zwei Scheiben gesehen, also 12-Jährige und etwa noch 7-8-Jährige. Also, ist eigentlich schön, ist ja wichtig für die Biodiversität. Für uns ist es ganz normal, dass jeder bis dahin können. Und dasselbe ist mit der Hadersteinseite im Sjau. Ja. Aber das ist doch wieder rein, zwischen drei, dort hinten. Nicht? Andererseits, wo will das Wild hin? Aber warum ist es überhaupt da? Wenn unten ist der Siedlungsraum, wo sie her können, dann ist die intensive Landwirtschaft, die noch ist, die man schon begibt, die Bauern auch, das bisschen Boden sind, wenn sie ein bisschen intensiver bewirtschaften, dass sie noch existieren können, das ist die Existenz weg. Und dann haben wir eine Schliessung mit Eisenbahn, mit Strohsatz, wo zu viel kann gerne mehr dislozieren, kann nicht mehr einfach auf die andere Seite von der Landendurie, es viel mehr Sonne hat, dann bleibt es so im Eisenwald unten. Und auf, ich könnte es auch nicht, wenn oben ist wieder Tourismus, also sprich Skigebiet, sprich Neuschwander, sprich Fußgänger, einfach, ja. Der einzige Rückzugsort ist der Wald. Und wir haben erst einmal viel mehr Wild, also vor 100 Jahren ist das Rotwild praktisch ausgerottet war bei uns. Ganz viel weniger, eh hat es auch wenig gehabt. Heute haben wir die höchste Wildzahl, andere Gründe nie mehr Wild gehabt als momentan. Das ganze Wild hält sich am Wald auf und macht uns natürlich extrem viel Schaden am Wald. Und dann kommt dazu, dass bei uns in den Nordengeln wir hinten auf der Seite, da wird Wiesanne die richtige Baumart. Und Wiesanne wird am liebsten verbissen. Und Wiesanne regiert am schlechtesten auf Wild verbissen. Also, dann kümmert sich vor sich her und geht kaputt. Oder? Und ein Isch oder ein Bergehorn, der auch abbissen wird, der macht aber, wenn er mal nicht abbissen wird, macht er im jugendlichen Alter mal einen halben Meter Trieb. Also zweimal den Abbissen ist ein grosser Weissdanner, der vielleicht 2-3 cm, maximal 5 cm wachsen ist natürlich 20 Jahre in der Verbissphase, wird nicht 20 Jahre praktisch immer abgefressen, also kommt sie nicht. Das ist einfach aufwendig. Da sind wir zum Teil jetzt immer dran, den Weissdanner künstlich einpflanzen. Oder auch eine Türfüllung, die wir mit massiven Türen, Gitter einzäunen, damit sie gross werden. Nicht, dass wir sagen können, wir haben noch einen Weissdannenwald, wo es effektiv in diesen Art nur noch, um die Weissdannen zu behalten, dass wir auch in 100 Jahren noch Samenbäume hin, wenn das vielleicht das wieder anders wird mit dem Druck, dass wir einfach noch Samenbäume hin im Wald, die sich natürlich verdüngen und Weissdannen weiter wachsen. Also die Bäume, die wir pflanzen, die wir so gerne Zapfen nennen, im Herbst und September ins Reif sind und gehen die im Pflanzgarten zum Verschulen, zum Nachziehen, damit sie auch die einheimische Baumart beibehalten. Das ist einfach das oberste Ziel für uns. Und wenn wir die Naturführung, könnten wir auch schaffen, aber die Naturführung hat dann natürlich auf 7, 8 bis 10 Jahre, bis einmal so gross, wie wir vom Pflanzgarten holen, dann macht man den Umweg, dann gibt es im Pflanzgarten, dort den Aufzüchter und dort noch im einzelnen Schritt einpacken und dann können wir die einheimische Tanne behalten.
Das ist, glaube ich, wenn ich Ihnen so zuhöre, das ist für mich das, was im Moment passiert und nachweislich die Atemlosigkeit ausmacht. Es hat man das Problem, weil man hier auch ein Problem hat, hat sich hier auch verlagert, dann versucht man etwas zu machen, damit man dann später hier kein Problem hat. Also man ist wie permanent auf einer Reparaturwerkstätte am Umrennen.
Ja, und für eine Reparaturwerkstätte einerseits, und andererseits, wie wir davor haben wir gezeigt, haben wir in wenig Biodiversität, also wir suchen die, und wir haben sie eigentlich kurz nebenan, haben wir eigentlich fast zu viel von denen, einfach einseitig. Andererseits kommt heute der Wolf auf und sagt, es ist gut, der Wolf tut das Problem lösen. Das ist nicht so, behaupte ich. Wir haben auch bei uns, ist der Wildschaden fast größer geworden. Wenn der Wolf vertippt, wollt das Wild. Aber bei der Stadtnähe kommt der nicht so gerne her. Den haben wir dann viel näher in der Stadt als vorher. Und, man braucht viel zu viel von diesen Wölfen oder von diesen Gegnern. Hankerum können wir das ja auch jagdlich reden. Hankerum sind die gleichen Leute, die mit dem Auto überall rumfahren, wo im Garten die beste Zeit brauchen, wo, ja, wo eigentlich, sage ich es mal, überhaupt nicht biologisch eingestellt sind, wo aber dann wieder mit zuerst auswürfen, nehmen wir mal in, vielleicht im Januar eine Jagd machen. Wenn dann sehen sie es, dann sieht man es gut, wenn man Tier schießt, obwohl es dann effizienter wäre. Man könnte dann das Wild bejagen, wo effektiv rum ist, wo der Schaden macht. Das kannst du wieder nicht mehr fördern, die macht den Lauf den Sturm. Oder?
Ich glaube, Toleranz oder eben nicht sich selber in den Mittelpunkt setzen, dass man das Grosse sieht. Also, jeder hat gerne Bäume. Aber wenn man vor dem Fenster hat, dann ist er am falschen Ort. Das ist immer das Erste, was die Leute sagen. Wir haben gerne Bäume, aber wenn jeder vor der Tür steht, wo es Laub gibt, wo es im blöden Moment vielleicht Schatten gibt, dann will man ihn nicht mehr. Und das, die Toleranz, wünschte ich mir von jedem und jeder ist da cool. Also eben ein bisschen über die Nasenspitze rausdenken.
Was mich am meisten beschäftigt, im Endeffekt, ist schon das Klima. Das beschäftigt mich schon. Also beschäftigt mich als Grossmann und natürlich auch aus meiner Freizeit, auf meinem Hintergrund. Ich bin in den Bergen aufgewachsen. Also Gletscherschmelze, ich sehe jeden Alltag, also jedes Jahr. Das beschäftigt mich schon. Ich bin viel unterwegs, ich bin sehr viel in der. Also ich bin mit auf der Skitour unterwegs oder im Bike oder zu Fuß oder Berg und Bergsteigen. Und dann siehst du im Alltag, was passiert. Und das beschäftigt mich schon. Also die Welt wird ein anderer sein. Und die Änderung, die finde ich schon. Also nebst dem, dass es nicht gut ist, finde ich es auch schade. Also.
Von der Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Toni Jäger und dem Urs Tischhauser recht herzlich für ihre Zeit und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit. Und zum Schluss noch das. Ich bin schon ein paar froh, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Podcast weiterempfehlen würdet. Alle, die wollen, können Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcasts oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen und man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu sind in meinen Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.